Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute lese ich eine Story von Dave T. Morgan aus der von Alicia Bionda herausgegebenen Anthologie Sad Roses aus dem Sieben Verlag. Dave T. Morgan, Deanors Traum. Haben Sie schon mal einen Hund schlafen sehen? Als Kind hatte ich diesen großen, zottigen Mischling namens Baloo, der im Schlaf gemütlicher und zufriedener aussah als der ruhende Buddha in Jiang. Aber manchmal brummte Baloo leise, und dann fingen seine Pfoten an zu zucken, als müsse er unbedingt irgendwo hingelangen. Meist ging das eine Zeit lang so, und dann hörte es wieder auf, ganz von selbst. Ich hasste es, wenn Baloo im Schlaf seine Pfoten bewegte. Ich fürchtete, dass er alleine da drüben war und sich in Gefahr befand. Lieber war ich bei ihm und litt mit ihm, denn eines wußte ich, Träume waren gefährlich, meine zumindest. Sie waren real in einer schmerzhaften und bedrohlichen Art und Weise, die mich früher oder später mein Leben kosten würde. Wenn ich nicht sehr aufpasste, würde es früher der Fall sein, denn ich überstand kaum eine Nacht in dieser fremden Welt unverletzt. Natürlich hatten die Ärzte eine Erklärung für die Wunden und Knochenbrüche, mit denen ich morgens erwachte. Angeblich hatte ich extrem dünnes Adergewebe und eine neue Art der Glasknochenkrankheit. Fortschreitend, ein hässliches Wort, so übermächtig, so unaufhaltsam, so endgültig, wie eine hauchdünne Vase, die unachtsam angestoßen zur Erde fällt. Man wußte, was passieren würde, sah schon die Scherben auseinanderspritzen und wartete nur noch auf den Knall. Es gab etliche medizinische Fachbegriffe dafür, aber die habe ich vergessen. Wozu sie sich merken? Ich wußte schließlich, was wirklich passierte. Ich focht sie aus, die Kämpfe, Nacht für Nacht und Schlaf für Schlaf. Ich war es, die immer wieder siegreich aus ihnen hervorging, manchmal sogar ohne einen Kratzer. Doch meist wurde ich verletzt und musste in meiner Welt auch die folgenden Schmerzen aushalten. Wieder und immer wieder. Es hatte schon früh angefangen. Ich war gerade in die Schule gekommen, als ich eines Nachts woanders meine Augen aufschlug, als ich eingeschlafen war. Damals hatte ich Baloo noch nicht und war völlig alleine an diesem düsteren Ort. Ich hatte das drängende Gefühl, etwas suchen zu müssen. Unruhig sah ich mich um und stellte fest, dass mein Bett hier geschnitzte Pfosten hatte, die oben von einem düster wabernden Tuch überspannt waren. Die Bettdecke bestand aus einem schwarzen, klebrig weichen Stoff, der sich einen Moment lang an meine Haut zu saugen schien, bevor er herabfiel. Erschrocken schrie ich auf, riss meine Beine hervor und sprang zitternd aus dem Bett. Erst hing die Decke noch heraus, doch dann zog sie sich wie ein zu weit gestreckter Wurm wieder zurück und breitete sich glatt aus. Als wartete sie auf ein Opfer, das nicht so schnell erwachen würde wie ich. Halb angewidert und halb fasziniert betrachtete ich sie und gewahrte die verwirrende Vielfalt von Stickereien auf ihrer Oberfläche. Sie zeigten etliche Fabelwesen, die in allen Farben zu glühen begannen, sobald mein Blick darauf fiel und zu einem knöchrigen Gelb verblaßten, sobald mein Blick weiter wanderte. Noch während ich versuchte zu begreifen, was ich da sah, begannen sich die Figuren in einem quälend langsamen Tanz um ein zentrales Motiv zu bewegen. Eine weiße Rose und ihr gegenüber ein Gerippe mit einer Sense. Gleichmäßig schwang es diese über den Boden, bewegte sich dabei nach vorne und trennte schließlich ein Blatt von der Rosenblüte. Wieder schrie ich auf, denn etwas stach in meiner Brust, und ich verspürte einen unsäglich tiefen Schmerz. Mein Blick zuckte nach Verstehen heischend über die Wesen mit verdrehten oder unzusammenpassenden Gliedern. Doch mit dem letzten Lichtschein des vergehenden Blütenblattes begann sich eines der Wesen von der Decke zu lösen. Nebelgleich hob es sich heraus und verdichtete sich dann immer mehr. Dieses erste Wesen, das wabernd begann, Gestalt anzunehmen, war eine Art Fuchs, dem bei jedem Atemzug zwei schmale Zungen aus der Nase fuhren. Solange ich ihn anstarrte, war sein Fell rostbraun, doch sobald ich den Blick senkte, sah ich nur noch seine fahlen Knochen durch den Körper scheinen. Ich hatte entsetzliche Angst. Während er sich von der Bettdecke schälte, wich ich immer weiter zurück, stieß an etwas Hartes, das krachend umfiel. Erschrocken machte ich einen Satz zur Seite und sprang in eine Scherbe. Scharf und heiß schoss der Schmerz durch meine Fußsohle und mein Bein empor. Im selben Moment sprang der Fuchs zischend vom Bett, während seine Schlangenzunge die Luft prüfend durchschnitt. Ich wirbelte herum und rannte, eine Blutspur über den Boden ziehend davon. In der Düsternis sah ich den Lichtschein einer Türschwelle und das Auge eines Schlüssellochs, das mir blass entgegenleuchtete. Ich raste darauf zu, griff hin, wo ich eine Klinke vermutete, zerrte die Tür auf und stolperte weiter. Ein weiterer Raum, blass vom Mondlicht erleuchtet, Waffen, hunderte von Waffen, in Ständern, Regalen und Gehängen, keine Zeit stehen zu bleiben und zu verstehen. Hinter mir knurrte und zischte es bedrohlich. Ich riss ein viel zu großes Schwert von der Wand, drehte mich halb herum und hielt es schützend vor meinen Körper. Zwei grünglühende Augen flogen durch die Luft, eine kalte Zunge glitt über mein Gesicht, dann knallte der Fuchsschädel dagegen. Mit einem dumpfen Knacken brach meine Nase und Haut platzte auf. Der Fuchs flog von seinem Schwung getrieben gegen die Schwertklinge, schrie ein bellendes Keuchen heraus, während sein Blut hervorspritzte. Völlig besudelt erwachte ich auf dem Boden meines Zimmers. Ich schrie, ich blutete, ich weinte. Natürlich kamen meine Eltern sofort und brachten mich ins Krankenhaus. Die Ärzte richteten meine Nase, nähten meinen Fuß, und einige Wochen später redete keiner mehr über den Vorfall. Keiner interessierte sich für mein wirres Geschwätz von einem realen Traum und einem Schlangenfuchs. Ich war nur ein kleines, überlastetes Mädchen, das mit dem Stress der ersten Schulerfahrungen nicht zurechtkam und unglücklich aus dem Bett gefallen war. Man gab mir anfangs ein Schlafmittel und später Baldrian-Tee. Außerdem schickte man mich zum Kinderpsychologen. Dort lernte ich, dass Erwachsene, wenn sie sich einmal eine Meinung gebildet haben, nicht mehr zuhören. Doch als ich nicht müde wurde, Fragen zu stellen, wurde es noch schlimmer. »Wie oft denn noch, Dianor? Es gibt keine Schlangenfüchse. Du musst dich schon ein wenig mehr bemühen. Willst du denn nicht in die Schule? Warum willst du das denn nicht?« Wenn ich an den heuchlerischen, liebevoll besorgten Ausdruck in den Augen der Psychologin denke, könnte ich heute noch kotzen. Aber den langen Schnitt an meiner Fußsohle konnten weder sie noch die Ärzte mit ihren weißen Kitteln erklären. Fehldiagnose? Niemals. Zurück blieben die breite Narbe auf meiner Nase und ein ängstliches Zittern meiner Seele. Die Sache legte sich, als ich aufhörte, darüber zu sprechen. Einige Monate später war ich auch die schmierige Psychologin los und das Leben ging wieder seinen normalen Gang. Ich lernte neue Freunde kennen, mein Vater saß wie immer kopfschüttelnd über der Morgenzeitung und fluchte über die Politik. »Weißt du, mein Schatz, man soll Farbenblinde keine Ampeln bauen lassen.« In meinem Kopf kreisten immer wieder dieselben Bilder. Die Decke, der Fuchs, Knacks, das Gefühl meiner brechenden Nase. Ich überlegte fieberhaft, was da geschehen sein mochte, und kam doch auf keine Lösung. Es passierte genauso plötzlich wie auch unerwartet. In einem Moment lag ich noch in meinem kuscheligen Kinderbett und schlief zu den Klängen meiner summenden Mutter ein. Im nächsten sog sich die Decke auf meine Haut und drohte mich zu verschlingen. Doch diesmal verschwendete ich keinen Moment auf den unheimlichen Tanz der Wesen. Noch bevor das zweite Rosenblatt verblasste, war ich aus dem Bett, machte einen Bogen um die Scherben am Boden und flitzte zur Waffenkammer. Das Schwert lag noch dort, doch von dem Fuchs war nichts mehr zu sehen. Ich zog einen scharfen Dolch von der Wand und sauste wieder zurück ins Zimmer. Dort drüben gab es eine zweite Tür. Während ich hinüberlief, warf ich einen kurzen Blick in Richtung Bett und sah, wie sich ein schlangenartiges Wesen mit Flügeln aus der Decke löste. Ich registrierte noch aus den Augenwinkeln den Knochentunnel ihres Körpers. Weißlich blass wie ein toter Fisch, riss die Tür auf, sprang hindurch und warf sie hinter mir zu. Keuchend lehnte ich mich dagegen. Ich stand in einem blauschwarzen Gang und fühlte mich erst einmal sicher. Sollte das Monster doch versuchen, die Tür zu öffnen, ohne Hände. Doch leider hatte es diese gar nicht nötig, wie mir die brutalen Stiche in meinem Rücken zeigten. Panisch brüllte ich meinen Schmerz heraus. Etwas hatte sich zwischen meine Schulterblätter gebohrt, bis immer tiefer in mein Fleisch und hielt mich an der Tür fest. Unter fürchterlichen Schmerzen warf ich mich nach vorne, hörte zuerst mein Fleisch und schließlich meine Haut wie altes Pergament reißen. Flammen fraßen sich über meinen Rücken und ich stürzte schreiend nach vorne. So plötzlich kam der Sturz und so ungünstig hielt ich den Dolch in meiner rechten Hand, dass ich nur noch versuchen konnte, mich mit der linken Hand abzufangen. Doch brachte ich sie nicht schnell genug herum und fiel auf das abgeknickte Gelenk. Etwas riss darin und wieder brachen meine Knochen. Im ersten Moment spürte ich wenig, wusste nur, dass etwas Schreckliches passiert war und schnappte nach Luft. Ich warf mich herum und sah immer mehr von der geflügelten Schlange durch die Tür gleiten. Mehr als die Hälfte der Flügel waren nun schon hindurch und zuckend warf sich das Untier hin und her, um schneller vorwärts zu kommen. Wut und irrsinnige Gier brannten in seinen Augen. Ich wusste, dass ich aufstehen und es töten musste, wenn ich leben wollte. Doch die Schmerzen rasten durch meine Adern, trafen sich in meinem Bauch und explodierten dort wie eine Kugel flüssigen Feuers. Schreiend kniff ich die Augen zu, wusste nicht, wie ich es ertragen, wie ich bei klarem Verstand bleiben sollte. Das Wesen wand sich immer weiter durch das Holz. Wenn ich jetzt nicht aufstand, war ich tot. Also biss ich meine Zähne zusammen und kämpfte mich auf die Beine. Etwas Scharfes fuhr über meine Brust und hinterließ einen Schnitt. Neben den anderen Schmerzen spürte ich ihn kaum und doch wich ich an die Wand zurück. Vor mir klappten immer wieder die gierigen Kiefer des Schlangenwesens zusammen. Starr vor Angst presste ich mich noch enger an die Wand, während das bleiche Vieh näher und näher kam. Schon waren die Flügel hindurch und pressten gegen die Tür, schoben das Wesen noch schneller voran. Als es sich vor lauter Ungeduld fauchend und speichelspuckend herumwarf, um seinen eigenen Schwanz abzubeißen, erwachte ich endlich aus meiner Starre. Ich hob den rasiermesserscharfen Dolch und hieb ihn mit aller Kraft auf den zu einem Ring gespannten Körper. Während das Monster noch am eigenen Fleisch und Knochen nagte, trennte ich es mit einem Schlag durch. Mit einem hohen, fast menschlichen Kreischen ließ der Schlangenkopf los, schnappte noch im Fallen nach mir und klatschte schließlich auf den Boden. Keuchend starrte ich auf mein blutiges Werk und wusste, dass es mich zu viel Zeit gekostet hatte. Ich musste hier etwas tun, etwas finden, doch sah ich von den Rändern meines Blickfeldes eine erbarmungslose Schwärze kommen und fiel auf meine gebrochene Hand. Was blieb, war das Gefühl, versagt zu haben. Als ich erwachte, lag mein Arm im Gips und ein breiter Verband wand sich um meinen Oberkörper. Ich lag in einem Krankenzimmer, während meine Mutter neben meinem Bett saß und meine gesunde Hand hielt. Es war, als wäre seit ihrem Schlaflied nicht wirklich etwas passiert, als hätte ich dieses Ungeheuer nur geträumt, doch meine Verbände sprachen eine andere Sprache. »Mama«, krächzte ich, von den Narkosemitteln noch immer gefangen. »Mama, was? Mama?« Und dann kamen die Tränen. Ich weinte und weinte, wusste nicht, wie ich je wieder aufhören sollte. Nach einer endlosen Zeit schlief ich mit einem halb erstickten Schluchzen ein. Beim nächsten Erwachen war auch mein Vater da. Seine warme Hand legte sich auf meine Wange und er sagte, »Na, was machst du denn für Sachen? Wie geht es dir, mein Schatz? Etwas besser?« Er beugte sich zu mir, und eine Weile atmete ich nur seinen beruhigenden Geruch ein. Dann fuhr er fort. »Hör zu, Deanor, die Ärzte werden einige Tests machen. Nichts davon wird wehtun. Wir werden bei dir bleiben. Es gibt einen Verdacht, was mit dir los ist, aber sie können es erst morgen sagen. Okay?« »Schmerzen?« Innerlich lachte ich, doch äußerlich nickte ich erleichtert. Alles würde gut werden. Wenn man wusste, was ich hatte, dann konnte man etwas dagegen tun. Doch was ich in den Augen meines Vaters sah, ließ meine Hoffnungen vergehen. Wenn es das war, was sie vermuteten, dann konnte mir keiner helfen. Er brauchte es nicht auszusprechen. Am nächsten Tag kamen dann die Ärzte mit der Geschichte von den Glasknochen und schienen fast begeistert, dass sie eine neue Form davon gefunden hatten. Die Kombination mit dem extrem dünnen Gewebe sei sehr außergewöhnlich und dann noch fortschreitend. Es war mehr ein Urteil als eine Diagnose. Als nach 3 Tagen fast pausenlosem Weinen ein fremder Mann mein Krankenzimmer betrat, roch es schon beim Türöffnen nach »Psychologe«. Wahrscheinlich war es dieser schleimige Blick, der um die Ecke kroch, bevor sein Besitzer überhaupt richtig da war. Ich kriegte mich also extrem schnell wieder ein und der Psychologe eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Angstpsychose in nur 4 Sitzungen geheilt. Doch da mein Vater sehr wohl spürte, dass etwas mit mir nicht in Ordnung war, fand ich eines Abends ein kleines, knuddeliges Fellknäuel auf meiner Brust wieder. Der Mischlingswelpe einer Nachbarsfamilie. Das erste, was er machte, war zu brummen wie ein Bär. Und schon hieß er Balu. Von da an konnte ich wenigstens wieder einigermaßen einschlafen. Solange ich Balu bei mir spürte, pochte die Angst vor der Nacht weiter hinten in meinem Wesen. Zurück blieben die Narben auf meinem Körper. Natürlich wurde nach dem Krankheitsurteil mein ganzes Leben umgestellt. Ich durfte nur noch unter größten Vorsichtsmaßnahmen in die Schule. Für Privatunterricht fehlte meinen Eltern das Geld. Doch gab es da etwas, das ich unbedingt lernen wollte. Altertümlichen Schwertkampf. Aber meine Anfrage wurde mit einem entsetzten Gesichtsausdruck und dem Satz »Sag mal, Deanor, hast du denn gar nichts verstanden?« abgeschmettert. Nach Wochen des Diskutierens und allen kindlichen Tricks, die mir einfallen wollten, bekam ich immerhin eine private Aikido-Lehrerin. Sehr, sehr vorsichtig durfte ich den Weg der Harmonie mit der Energie des Universums erlernen. Keinem schien aufzufallen, dass ich mich dabei in all meinen Stunden kein einziges Mal verletzte. »Eine fantastische Lehrerin«, war, was ich zu hören bekam. Doch mein Vater hatte einen Weg gefunden, mir zu helfen, von dem er niemals erfahren würde. Bei dem nächsten Wechsel in mein Nachtzimmer, es war vielleicht 10 Monate nach dem letzten Vorfall, fand ich mich nicht mehr allein dort, sondern Balu war bei mir. Ich gönnte mir nur einen kurzen Moment der Freude, während Balu nach der aufdringlichen Decke schnappte und dann sofort aus dem Bett sprang. Ich holte mir einen spitzen Stab mit Widerhaken aus der Waffenkammer und verschloss die Zimmertür hinter mir, als das leise »Wusch« eines Sensenblattes erklang. Ich wusste nun, dass mir die Tür nur etwas Zeit, aber keine Sicherheit verschaffen würde. Ich hob den Dolch davor und spurtete den Gang nach rechts hinab. Balu lief mir wie ein Verrückter nach. Während des Laufs stieß ich Erklärungen für ihn hervor. »Weißt du, da ist etwas, das ich finden muss, nur weiß ich nicht was.« Er sah mich an, schien mich zu verstehen. Ich stellte seine Anwesenheit nicht mehr in Frage in dieser seltsamen Nachtwelt, in der alles zwar irgendwie vertraut und doch anders und verdreht war. Mein Körper zum Beispiel wies hier keine einzige Narbe auf, war kräftiger und ausdauernder. Das Laufen brachte mich kaum außer Atem, machte mir Spaß und auch Balu sah hier ganz anders aus. Der Gang endete an einem T-Stück, an dem ich mich nach links wandte, um kurz darauf in einer Halle zu stehen. Die Halle hatte 7 Ecken und aus jeder führte ein Gang hinaus. Etwas zog mich an diesem Raum an, harmonierte mit mir in einer seltsamen Art und Weise. Es war zum Verrücktwerden, weil es einerseits stimmte, aber sich andererseits selbst widersprach und ich nicht die Zeit hatte, darüber nachzusinnen. Ich kümmerte mich nicht weiter um das seltsame Gefühl, sondern wirbelte herum, als hinter mir ein raues Schaben erklang. Erschrocken wich ich in eine der Raumecken zurück, während Balu knurrend rückwärts in einen Gang neben mir tappte. Zu wenig Zeit. Ich war nicht weit genug gekommen, hatte nicht wirklich suchen können. Am Eingang saß ein hyäneartiges Wesen mit einem Maul voll spitzer Zähne. Die Hyäne war mitsamt der Augen schwarz und aus ihrem Rachen atmete sie einen trägen, blauen Nebel heraus. Als sie mich sah, hob sie die Schnauze und stieß ein dumpfes Heulen aus, das in meinem Schädel dröhnte. Mir wurde übel, und doch half es nichts. »Komm her, du Biest!« rief ich viel mutiger, als ich mich fühlte, und hob drohend meinen Stab. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, vielleicht machte es aber auch keinen Unterschied. Jedenfalls schoss das Vieh aus dem Stand auf mich zu und machte einen Satz, um mich von oben anzugreifen. Für jede Minute Aikido dankbar hob ich meinen Stab in der Erwartung, das Wesen aufzuspießen, doch es drehte sich in der Luft und änderte die Richtung. Spitze und Haken meines Stabes schrammten nur an der Seite vorbei und rissen eine oberflächliche Wunde. Fauchend und knurrend warf mich das Monster zu Boden und verbiss sich in meiner Schulter. Ich brüllte und lag hilflos unter dem Wesen, während der Dampf seines Atems meine Gesichtshaut verätzte und seine Zähne mir den Schulterknochen zernagten. Mit einer Tatze drückte es meinen Arm auf den Boden und ließ meinen Dolch nutzlos werden. Es war Balu, der mich rettete. In seiner veränderten Form hieb er mit scharfen Krallen meinem Gegner auf die Hinterläufe, zerfetzte Fleisch und Sehnen. Das schwarze Untier klatschte an die Wand, wo sein Atem die Steine zerfraß. Balu ließ es nicht wieder hochkommen, sondern sprang ihm an den Hals und biss zu. Beide kugelten in einen Seitengang, und im selben Moment erwachte ich wieder schreiend in meiner Tagwelt. Balu war nicht bei mir. Wie verrückt rief ich nach ihm, schluchzte vor Schmerzen und Angst, bis ich ihn schließlich an meiner Tür kratzen hörte. Er begann zu bellen, und zusammen mit meinen Eltern stürzte er hinein. Es folgte die fast schon übliche Fahrt ins Krankenhaus. O Wunder, keine Brüche diesmal, nur geplatzte Adern und zerfetzte Muskeln. Eine lange Diskussion darüber, ob Balu mich gerettet hatte oder eine Gefahr darstellte, und schließlich die Entscheidung, dass er bleiben durfte. Wo kamen nur die Verätzungen in meinem Gesicht her? Angst, Sorgen, noch mehr Spezialisten und dann langsam wieder Ruhe. Mein Leben begann nun in einem neuen Rhythmus zu verlaufen. Etliche Wesen stellten sich mir in den Weg. Doch ob es nun stinkende Chimären, übergroße Skorpione mit durchsichtigen Panzern oder auch glatte, kalte Jäger waren, Stück für Stück besiegte ich sie alle. Balu war immer an meiner Seite, fort mit mir, und wurde doch seltsamerweise nicht ein einziges Mal verletzt. Wie schlimm ich auch zugerichtet war. Einmal waren es mehr als 3 Brüche, er ging aus jedem Gefecht kratzerlos heraus. Doch verschwendete ich meine Gedanken nicht weiter darauf. Wer sollte diese seltsame Welt schon verstehen, die ich bald Nacht für Nacht zu erforschen begann? Und wozu auch? Es würde an meinem Schicksal keinen Deut ändern. Immer wieder schwang das Gerippe seine gnadenlose Sense, immer wieder fiel ein Blütenblatt der Rose, und ich begann zu ahnen, dass ich selbst das letzte Blatt sein würde. Es schien, als würde der Zeitpunkt meines Todes feststehen, ohne dass ich etwas daran ändern konnte. Es entwickelte sich ein Tanz von Kampf, Verletzung, Erholung, Ruhe und erneutem Kampf. Ich verbrachte mehr und mehr Zeit in meiner Nachtwelt, während das Gefühl, etwas verstehen zu müssen, immer drängender und schließlich übermächtig wurde. Zum Schluss hätte ich heulen können vor Verzweiflung, weil ich einfach nicht darauf kam, was ich denn verstehen musste. Inzwischen hatte ich das mehrgeschossige Haus mit endlosen Zimmern und auch Gärten weitgehend durchsucht. Ich hatte manchmal in der Entfernung Menschen gehen sehen und ihnen zugerufen, doch immer hatte mich dann eines der Monster gestellt und in einen Kampf verwickelt. Ich ließ mir immer wieder neue Taktiken einfallen, um mir mehr Zeit zu verschaffen, indem ich die Wesen bei ihrer Jagd behinderte. Manchmal lenkte Balu sie ab, manchmal fand ich auch Dinge, mit denen ich ihnen Fallen stellen konnte. Ich gewann schon Zeit, ihnen einfach nur den Weg mit einem Schrank zu verstellen, aber immer endete es mit einem Kampf. Meistens wurde ich verletzt und kehrte dann unmittelbar nach Hause zurück. Die Zeit lief mir davon, denn auf der Decke waren kaum noch Wesen übrig, nur noch leere Stellen und die Rose hatte kaum noch Blätter. Was würde passieren, wenn ich das letzte Untier getötet hatte und dieses Ding, was auch immer es war, nicht gefunden hatte? In dieser Zeit vergingen erst Monate, dann Jahre. Und von dem vorsichtigen Training zu Hause und all den Kämpfen veränderte sich mein Körper, meine beiden Körper. In meiner Tagwelt war ich bald schon übersät von alten Wunden und immer wieder neuen Operationsnarben und hässlichen Korrekturen. Ich begann mich alt zu fühlen, obwohl ich noch keine 20 Jahre zählte. Doch der Körper in meiner Nachtwelt, ah, was für ein Körper! Er war in einer Art perfekt, dass ich jedes Mal hätte weinen können, wenn ich dort erwachte. Vielleicht genügte es ja zu sagen, dass dieser Körper zu etwas wurde, das den Gefühlen in mir entsprach. Es zu beschreiben, ist zu komplex. Zumindest war er eine Art Ausgleich für die Müdigkeit, die mich tagsüber erfüllte und mich langsam zu Boden rang. Schließlich kam der Tag, an dem ich das letzte Tier, eine widerlich verwesende Harpie, erschlagen hatte. Obwohl der Kampf lang und hart gewesen war, stand ich unverletzt in einem der vielen halbdunklen Gänge, und das Vieh fiel von meiner Klinge. Verwundert sah ich mich um. Was sollte ich jetzt tun? Das Gefühl, etwas tun zu müssen, wurde übermächtig. Unruhig schritt ich immer schneller aus, lief zurück in den Raum mit den vielen Gängen. Als ich im Mittelpunkt des Raumes stand, verharrte ich, wurde ruhig und fühlte dann ein seltsames Schwingen in mir und um mich herum. Dann veränderte sich der Raum, wurde von einem intensiv blauen Licht durchglüht und seltsame Formen erstrahlten. Plötzlich zerbarst etwas. Ich war umgeben von etlichen wirbelnden weißen Formen, die um mich herabfielen wie heiße Tränen, doch eine von ihnen entsprach zu 100% mir. Ich sprang nach oben, kam wieder auf und hielt, was ich hier so lange gesucht hatte, eine einzelne weiße Rose, meine Rose. Gleichzeitig hörte ich ein Geräusch hinter mir, und ohne hinzuschauen wusste ich, dass auch Balu nach einer fallenden Rose sprang. Mit weit aufgerissenem Maul und gespreizten Krallen flog er durch die Luft. Ich war endlich in meiner Welt aufgewacht. Der Albtraum war zu Ende. Ich liebte meinen neuen Körper, und doch durchflutete mich die Trauer über den Verlust meiner Familie. Langsam füllten Tränen meine Augen. Gab es denn immer nur Schmerz für mich? Mein verschleierter Blick fiel wieder auf die weiße Rose in meinen Händen, und ihr Anblick schenkte mir Hoffnung.